Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Das Thema Medienfreiheit ist unser Schwerpunktthema dieser Wochen, zentral auch im Rahmen unseres Kulturhauptstadtprojekts Radio Transfer, wo es am Freitag eine öffentliche Podiumsdiskussion in Bad Ischl geben wird. Im Widerhall jetzt der zweite Teil des Interviews mit Fritz Hausjell. Herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Wir setzen dieses Mal das längere Interview mit dem Medienhistoriker und Präsidenten der Reporter ohne Grenzen, Fritz Hausjell, fort, indem es um Medienfreiheit in Europa und in Österreich geht. Die Presse- und Medienfreiheit wird ja von mehreren Seiten bedroht, von autokratischer und antidemokratischer Politik etwa oder auch von Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten, die etwa gegen wirtschaftliche Interessen agieren. Thema ist daher unter anderem auch das europäische Medienfreiheitsgesetz, das seit kurzem in Kraft ist, der European Media Freedom Act. Medienfreiheit wird auch durch die Kommerzialisierung und die Zentralisierung der großen Social-Media-Plattformen gefährdet. Fritz Hausjell spricht daher auch über europäische Alternativen in diesem Bereich und über die Bedeutung von Qualitätsmedien, die ökonomischen Voraussetzungen für qualitativen Journalismus, auch im digitalen Bereich, stehen am Beginn seiner Ausführungen.
Es ist ja auch im Bereich der digitalen Medien die Antwort nicht gefunden worden bis jetzt, wie die Finanzierung mittelfristig so ist, dass möglichst viele journalistisch handelnde Personen einigermaßen fair bezahlt werden und wie ich hier dafür sorge, dass die Qualität ausreichend ist und ich nicht nur Daten schaufle, die ich aus dem PR-Bereich bekomme und dann so tue, als wäre es Journalismus, weil ich den Titel umgemodelt habe. Hier haben wir noch nicht die Antworten, weil fast alle oder sehr viele digitale Medien werden ausgespielt über die Kanäle der Digitalgiganten. Und die sozusagen der Benefit landet in den USA und in China und fließt nicht in die Produktion des Journalismus ein. Daher müsste man ansetzen bei der Entwicklung eigener digitaler Vertriebskanäle, auch Antworten auf die Social-Media-Kanäle, auch Antworten in diese Richtung, dass sehr viele Menschen mangels ausreichender Medienkompetenz, und das ist nicht nur jetzt wegen des Versäumnisses im Bildungsbereich, sondern das betrifft ja die Erwachsenen auch. Die kann ich ja nicht wieder in die Schule schicken und sagen, jetzt machen wir dort Medienkompetenzvermittlung und dann gehen die 35-Jährigen und die 45-Jährigen nochmal zur Schule. Das hat der Journalismus selber auch versäumt, aber er hat auch keine Unterstützung bekommen seitens der Medienförderpolitik. Wir haben das im Zuge der Qualitätsjournalismusförderung zum Beispiel eingebracht als Idee, dass man hier eine neue Art des Medienjournalismus, der möglichst weit unten ansetzt und den Menschen vermittelt, was ist der Unterschied zwischen journalistisch gemachten Medien und dem, was sich auch als Medien sozusagen geriert und von vielen als auch irgendwie Medien wahrgenommen werden, weil dort tatsächlich ja auch ein Stück Journalismus in aller Regel mit ausgespielt wird, aber halt in einer Soße, wo alles drinnen ist. Beste Filetstücke des Journalismus, ebenso Exemplare bester PR, die man als solche aber nicht gekennzeichnet dann geboten kriegt und dann vermutet, ah, das ist auch Journalismus, ist auch eine geprüfte Information, oder Werbung, vielfach nicht gekennzeichnet, Fake News, die jetzt nicht nur wegen des Krieges besonders viele sind und entsprechende Ziele verfolgt, die Propaganda in Kriegen verfolgt, die Desinformation insbesondere zum Ziel hat. Und dann noch die schlichten Fake News, die aus wirtschaftlichen Gründen es schon lange gibt und zunehmend mehr gibt, damit man Menschen bei ihren Ängsten und Hoffnungen abholt, um sie auf Seiten zu führen, wo man ihnen entweder irgendwelche Dienstleistungen oder Produkte anbietet oder zumindest ihre Aufmerksamkeit mit Werbebotschaften monetarisiert. Das alles ist eine enorme Herausforderung für die Gesellschaft, für die einzelnen BürgerInnen. Und eine Antwort könnte sein, dass man sagt, okay, wir machen zumindest für Europa Vertriebskanäle digitaler Art, wo nur Journalismus ausgespielt wird. Und dann spielt man auf der einen Seite beispielsweise nur nicht kommerziellen Journalismus aus, öffentlich-rechtlich, freie Medien, und auf dem anderen den kommerziellen Journalismus. Und wenn die sagen, naja, aber wir wollen, was weiß ich, die qualitätsorientierten Medien wollen nicht mit den Boulevardesken in einem Boot sitzen, ne, dann macht es halt zwei Kanäle. Das soll ja kein Problem sein. Riesiger Vorteil, mehrere riesige Vorteile gibt es. Der eine ist, ich kann dort, wenn ich gemeinsam die Vermarktung betreibe, nämlich dem Vertrieb gegenüber den Bürgerinnen, dann kann ich dort Micropayment-Modelle, dass ich einzelne Texte, geringe Zahl von Texten zu sehr moderaten Preisen, die sich dann trotzdem rechnen, weil nicht jeder Verlag und jedes Medienunternehmen das wieder für sich selber neu erfinden muss. Das heißt, Vertriebssystem, so wie man eine Presse, eine Nachrichtenagentur gemeinsam betreibt als Genossenschaft, auch da idealerweise Genossenschaft, weil das meistens die faire Chance bietet, dass die kleineren und die größeren sozusagen mit den gleichen Rechten ausgestattet dort agieren können und die Bürgerinnen den großen Vorteil haben, dass sie wissen, da ist nur Journalismus drinnen. Und dort, wo man auch Werbung ausspielt und ausspielen will, nach ganz klaren Regeln, Werbung klar gekennzeichnet. Natürlich auch die Möglichkeit, dass ich sage, ich will aber mit überhaupt keiner Werbung behelligt werden. Dann sind halt die entsprechenden Endpreise meistens ein bisschen höher. Und diese Werbeeinnahmen kommen den Medienproduzentinnen wieder zugute. Geht also wieder in den Journalismus und in die Finanzierung des Journalismus hinein, was es jetzt schon lange nicht mehr tut. Und wenn man dort den aktuellen Stand der Technologie nutzt und alle diese digitalen inhaltlichen Angebote automatisch auch in Übersetzungen anbietet, in allen Sprachen der Europäischen Union, dann ist das nicht nur etwas, was die Attraktivität dieser Angebote erhöht bei mehr Menschen. Weil selbstverständlich unterstelle ich jetzt mal, dass es in Österreich ein paar hundert Leute zumindest gibt, die wissen möchten, wie genau läuft das in Finnland im Bildungssystem. Ja? Da muss man jetzt immer darauf warten, bis irgendwer im heimischen Journalismus mal eine Geschichte macht. Aber wenn ich selber im Bildungssystem tätig bin, weil ich Lehrkraft bin oder mich wissenschaftlich damit beschäftige und sage, ja, die wissenschaftlichen Texte, die kenne ich eh dazu, aber ich will dann noch die ganz aktuellen Entwicklungen und Debatten in der Gesellschaft auch sehen. Und das ist das, was meistens der Journalismus leistet, zeitnahe. Dann habe ich zu den verschiedensten Themen in vielen anderen Ländern jeweils kleine Publika, die in Summe aber ein durchaus beachtliches Publikum ausmachen, die diese Inhalte nutzen können, die daraus einen Gewinn ziehen, die im besten Sinne zu einer schnelleren Lösung auch von Herausforderungen in der jeweiligen Gesellschaft führen und zu etwas führen, was wir in diesem Europäisierungsprozess sonst nur mühsam irgendwie diese Kohäsion der einzelnen Länder untereinander, der einzelnen Gesellschaften untereinander, weil ich dann viel besser wahrnehmen kann, dass die Sorgen und die Freuden in Finnland oder in Portugal oder in Griechenland oftmals sehr ähnlich sind zu dem, was ich jetzt möglicherweise hier in Wien oder in Salzburg oder im Grazer Unterland irgendwo mir denke, das Problem haben nur wir. Und das denke ich, dorthin zu kommen, man kann es auch abstrakt sagen, sowas wie eine europäische Öffentlichkeit damit auch zu schaffen, die bis jetzt immer daran gescheitert ist oder weitgehend gescheitert ist, wegen der Sprache, die uns trennt oder die Sprachen, die uns trennen und das dann, wenn es dann eine europäische Zeitung gibt, des enormen Aufwands des Vertriebes. Wenn ich aber diesen Vertrieb einmal etabliert habe im Digitalen und wir ohne dies fast alle europäischen BürgerInnen in diesem Netz ja drinnen sind, dann wird das möglich und das sollte man tunlichst angehen.
Fritz Hausjell, wir haben über Verlust und Wichtigkeit von Presse- und Medienfreiheit gesprochen, über auch die Bedeutung von Qualität der Medien, über die Zugänglichkeit, auch soziale Zugänglichkeit und auch über die radikalisierten Prozesse im öffentlichen Diskurs, die auch hier ablaufen. Meine Frage wäre gewesen, ob die Parteien jetzt im Hinblick auf die Europawahl genügend in ihren Parteiprogrammen haben, was die Medien anbelangt. Das ist schon beantwortet worden mit einem klaren Nein, so habe ich das verstanden. Insofern noch zum Schluss die Frage, seit 7. Mai ist der Medium Freedom Act in Kraft. Ist das ein probates Mittel? Kann das helfen, die Medienfreiheit und den Zustand der Medien in Europa zumindest zu unterstützen oder zu verbessern?
Ja, da würde ich ein klares Ja sagen und es aber damit ergänzen, dass ich schade finde, dass das schon sehr lange gebraucht hat, dass innerhalb der europäischen Politik begriffen wurde und jetzt dann auch erstmals klare Maßnahmen gesetzt worden sind, nämlich begriffen worden ist, dass Medien, die Behandlung der Medienmaterie eben nicht nur eine wirtschaftliche Frage ist, wie es am Beginn war und wo alles unter der Ermöglichung des freien Medienmarktes. Und dann ist man drauf gekommen, naja, das bringt aber Probleme für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil die Frage der Finanzierung dort ja in den allermeisten Fällen nicht über den Markt erfolgt, sondern über Gebühren, Steuern und Ähnliches. Und dann das mit der Idee, das als Kulturmaterie zu behandeln, elegant gelöst worden ist. Aber was man doch sehr lange gebraucht hat, ist zu begreifen, dass die Behandlung auf europäischer Ebene des Bereichs der Medien, der journalistischen Medien zumal, eine enorme demokratiepolitische Frage ist. Und ich hätte mir gewünscht, dass man sie früher in dem Bereich sich engagiert hätte. Jetzt es zu tun, alles, also die Dinge, die jetzt angegangen werden, halte ich für richtig. Die Frage, wie man auch die Digitalgiganten versucht zu zähmen, wie soll ich sagen, nice, ich glaube nur, es wird nicht reichen und es wäre dieser Zähmungsversuch auch sehr viel einfacher, wenn man sich entschließen würde, hier in diesem Bereich ordentlich Geld in die Hand zu nehmen, um alternativen europäischen Zuschnitts auf die Beine zu stellen. Denn die Menschen werden dann wechseln, wenn sie ein attraktives, alternatives Angebot auch haben können. Und das haben sie derzeit in den meisten Bereichen nicht. Und gleichzeitig ist aber die Sensibilisierung doch bei einem erheblichen Teil hinsichtlich der Frage, wie wird mit meinen persönlichen Daten umgegangen? Wie gefährlich kann das werden, wenn in einem der Mitgliedsländer autoritärer werdende Regierungen einen Datenzugriff dann bekommen und diese dann einsetzen zum Nachteil von Bürgerinnen, die diese Regierung entsprechend kritisch sehen. Und ich glaube, dass man hier deutlich mehr machen muss und dass die wirtschaftspolitische Behandlung der Medien dem Rechnung tragen muss, was man eben am Beginn so noch nicht sehen konnte. Also in den späten 1990er Jahren schien das Finanzierungsmodell der klassischen journalistischen Medien noch nicht in Frage gestellt, aber innerhalb von ein paar wenigen Jahren war durch die Digitalisierung, waren schon die ersten nennenswerten Probleme zu beobachten. Die ganzen kleinen Anzeigen sind plötzlich auf Digitalportalen nur mehr gewesen und da haben dann halt manche Verlage versucht, diese Portale dann aufzukaufen. Aber das hat nichts an der Problematik geändert, weil diese Digitalportale haben diese Leistungen kostenlos angeboten, im Gegenzug zu dort erreichten Nutzerinnen, denen man dann halt Werbung mit ausgespielt hat, zu Dingen, die sie gar nicht nachgefragt haben, aber die man halt der Werbewirtschaft verkauft hat. Das war sozusagen trotz alledem unterm Strich, wenn sich jetzt einzelne Medienunternehmen diese digitalen Portale wieder gekauft haben oder sie selber aufgebaut haben, war das trotzdem ein massives Minus für die Frage, wie der Journalismus finanziert wird. Ne? Und daher braucht es in dem Bereich auch wirtschaftspolitische Entscheidungen, die eine halbwegs taugliche Finanzierungsbasis für Journalismus neuer Art hervorbringt. Und das braucht Fantasie, Kreativität, Dinge ausprobieren. Mein Vorschlag vor ein paar Jahren war, als so das nach einiger Zeit wieder, es war ja nicht das erste Mal, dass die Wiener Zeitung eingestellt werden sollte, aber als es dann drohte, hier doch ernst zu werden und man das im Regierungsprogramm der türkis-grünen Regierung dann plötzlich zu lesen bekam, immer am Anfang noch gehofft hat, dass das ja wohl nicht der Ernst der Grünen sein wird, war meine Idee damals, dass ich gesagt habe, Wiener Zeitung als Entwicklungslabor, das verschiedene journalistische Ideen, aber auch verschiedene Vermarktungsideen und Finanzierungsideen von Journalismus durchprobiert und das aber auf einer Basis einer zumindest für einen gewissen Zeitraum gesicherten Finanzierung aus Teilen der Haushaltsabgabe der damals schon diskutierten, aber noch nicht beschlossenen Haushaltsabgabe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann sagt, damit auch die privatwirtschaftlichen Konkurrenten unter den Zeitungen und Online-Betreibern davon etwas haben und das akzeptieren können, dass da einer eine privilegierte Finanzierung weiterhin hat, wie er sie ja vorher durch die Pflichtveröffentlichungen der börsennotierten Unternehmen und so weiter eleganterweise hatte und sich um diese Frage der Finanzierung weitgehend nicht kümmern musste, dass man ihn aber auch gleichzeitig die Wiener Zeitung ein Stück verkümmern ließ, indem man nie dafür gesorgt hat, dass Marketing gemacht wurde. Ich kann mich an eine einzige Werbekampagne erinnern in einem Zeitraum von insgesamt 30 Jahren. Das ist für jeden Manager im Grunde völlig klar, dass sowas nicht gut ausgehen kann und dass am Ende sozusagen eine erlesene Schar von Leserinnen und Lesern, die durch Mundpropaganda oder schon vorher kennen, dieser Zeitung sich zugewandt haben. Aber ansonsten muss ich immer wieder bei den nachwachsenden Teilen der Gesellschaft dafür sorgen, dass ich wahrgenommen werde, dass ich gesehen werde, dass es mich überhaupt gibt. Und diese Erkenntnisse, die man in diesem Versuchslabor, dass man systematisch mit Begleitforschung natürlich entsprechend betreibt und diese Ergebnisse ganz zeitnah allen österreichischen Medienunternehmen zur Verfügung steht, kostenfrei, weil, auch das beobachten wir ja seit langer Zeit mit großer Sorge, die Medienunternehmen fast durch die Bank keine eigene Entwicklungs- und Forschungsabteilung betreiben und auch Ausgaben in diesem Bereich in einem sehr, sehr überschaubaren Ausmaß machen. Die Erklärung dafür ist auch jetzt nicht, dass dort lauter Idioten sitzen, das sage ich ja nicht, sondern die Branche war über sehr lange Zeiträume verwöhnt. Das Geschäft lief, man hatte ja 1955 mal gröbere Ängste, dass das Fernsehen sie sozusagen von der Bildfläche verschwinden lassen wird und hat dann mit Erstaunen festgestellt, man hat mit dem Aufstieg des Fernsehens selber einen ebenso starken Aufstieg beim Publikum hingelegt. Also, und dann kam es aber eben mit der Digitalisierung recht schnell. Und da hat zum Beispiel auch dass die Medienunternehmen beispielsweise in den 1980er und 90er Jahren, wo es von Seiten der Forschung eben sehr starken Wunsch und gab, zum Beispiel systematisch Daten aus dem medienökonomischen Bereich zu sammeln und laufend zu erheben, also eine ausführliche Medienstatistik zu führen, um frühzeitig Entwicklungen zu sehen, auf die dann beispielsweise die Medienpolitik reagieren kann, aber auch die Medienunternehmen selber natürlich auch sehen, das Problem mit dieser rückläufigen oder mit diesen steigenden Kosten, die haben nicht nur wir als Unternehmen, das hat die gesamte Branche in Österreich oder im deutschsprachigen Raum. Und wenn es Österreich hätte, schon genügt, weil die Marktteilnehmer hier müssen ja auf diesem Markt sich entsprechend bewähren. Und weil vielfach dann immer die Frage ist, ja, in Deutschland schaut alles ein Stück anders aus. Alles 10-mal so groß, da ist natürlich die Frage der Rentabilität, der Economics of Scale ein gutes Stück anders. Und nur wenn man hier ein journalistisches Medienangebot haben will, das eine gewisse Mindestvielfalt aufweist, dann muss man sehr, sehr, sehr viel früher in verschiedene Fördermaßnahmen gehen. Wir haben zum Beispiel meines Erachtens, ich bin da sicher in guter Gesellschaft unter Kolleginnen und Kollegen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, bereits die Mindestmarke unterschritten. Das heißt, wir haben bereits zu wenig unterschiedliche, voneinander unabhängige journalistische Medienangebote. Also wäre die Aufgabe der Medienförderung längst, hier Startups zu fördern. Aber da gibt es eigentlich so einen bescheidenen Bereich, aber durchaus clever aufgesetzt, mit externer, nicht im Land angesiedelter Evaluierung, eine Medienförderung, wie sie die Stadt Wien betreibt. Da könnte sich die Bundesregierung längst auch was abschauen in dem Bereich und mit deutlich mehr Power da hineingehen, damit wir hier mehr Medienangebote haben. Aber selber jetzt ein WZ.at neu zu machen, eingebaut in einem Media Hub, mit immer noch nicht vorhandenem Redaktionsstatut und der Letztverantwortung beim Bundeskanzleramt, das ist natürlich schon eine ziemliche Herausforderung. Dass die alte Wiener Zeitung, die hatte immerhin ein recht passables Redaktionsstatut in den letzten Jahren ausverhandelt. Aber jetzt hier auf der einen Seite so etwas wie eine regierungsnahe Journalismusausbildung und Weiterbildung zu machen, das noch dazu so hoch dotiert ist, dass sie alle anderen Journalismusausbildungen im Land übertrifft und übertrumpft, das ist eigentlich ein absolutes No-Go, weil wenn man in den Bereich investieren will, was ja grundsätzlich sinnvoll ist, aber dann muss ich das in einer Form machen, dass die Unabhängigkeit gegenüber dem Geldgeber sowas von hundertprozentig gewährleistet ist, dass da niemand auch nur möglicherweise völlig unberechtigt dann hergeht und sagt, aha, dir kann ich das Pickerl staatsnah oder regierungsnah ausgebildet aufkleben. Ja.
Fritz Hausel, herzlichen Dank fürs Gespräch und für die Expertise. Dankeschön.
Ich danke sehr herzlich für die Möglichkeit, über diese Dinge zu reden, die ja hoffentlich vielen ähnliche Sorgen bereiten wie mir. Und ich wünsche mir, dass bei den anstehenden Wahlen die Frage, wie es die wahlwerbenden Parteien mit den Medien meinen, sich auch anschauen.
Der Medienhistoriker und Präsident der Reporter ohne Grenzen, Fritz Hausjell, war das im zweiten Teil des Interviews zum Thema Medienfreiheit in Europa und Österreich. Zum Schluss noch einmal Bezug nehmen zur Quasi-Schließung der Wiener Zeitung und den problematischen Ausbau einer regierungsnahen Journalistinnenausbildung. Der erste Teil von voriger Woche ist genauso wie dieser auf unserer Homepage nachzuhören. Das Thema Medienfreiheit beschäftigt uns noch in mehrfacher Hinsicht weiter und ist auch Thema bei unserem Projekt zur europäischen Kulturhauptstadt Radiotransfer, bei dem wir diese Woche internationale Gäste im Rahmen einer Residency bei uns begrüßen dürfen. Und dazu wird es auch eine öffentliche Podiumsdiskussion geben am Freitag um 11 Uhr vor oder bei Schlechtwetter in der ehemaligen Kurdirektion Bad Ischl. Näheres dazu ebenfalls auf unserer Homepage. Das war der Widerhall, wie immer nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Zuhören bedankt sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.